Ja, es geht ja immer fröhlich weiter in unserer Reihe. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist selten, dass ich zwei Sonntage gleich nacheinander predigen darf. Muss auch nicht immer sein, ist aber auch ganz nett, weil es ist ja ein Kapitel. Ja? Und letzte Woche, ihr erinnert euch wahrscheinlich, ja, letzten Sonntag hatten wir Küstengebete. Ja, es wurde an der Küste gebetet, Gott hört und handelt. Das waren die zwei Orte, wo gebetet wurde, in Joppe, da hat der Petrus gebetet, und in Caesarea am Meer, da hat der Cornelius gebetet. Inzwischen ist die Geschichte weitergegangen und Petrus ist längst in Caesarea bei Cornelius, und da werden wir heute einsteigen mit diesem schönen Thema: Gott will immer neue Kinder. Seine Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen. Offensichtlich nicht, sonst wären wir nicht mehr hier. Ja? Er will immer neue Kinder. Und das war damals schon so, das ist schon ein bisschen her, und das ist auch heute hier so. Bin echt überzeugt. Er ist noch aufnahmebereit. Er hat nämlich ein großes Herz und für uns und Liebe ohne Ende. Und das, ja, da wollen wir hineinschauen und das direkt so auf uns übertragen. Wir lesen da in Apostelgeschichte 10 ab Vers 34. Also Petrus ist da, und wir hatten ja das letzte Mal so aufgehört, ja, die ganze Gruppe, also Cornelius war ja nicht allein, sondern er hatte Freunde und die ganze Hausgemeinschaft eingeladen, und sie waren gespannt und haben Petrus aufgefordert, was er ihnen zu sagen hat. Und da hätten wir gerne weitergehört, aber der Gottesdienst war dann aus, und jetzt geht es da weiter. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat, und tut, was gut und richtig ist. Bis dahin, es ist wirklich hier, Kapitel 10 ist ein faszinierendes Kapitel, weil bis dahin war Petrus überzeugt, es gibt bei Gott ein Lieblingsvolk, nämlich genau eins. Und da gehört er dazu. Ist das nicht schön? Juden, die Israeliten, die liebt Gott, und die anderen, ja, vielleicht so ein bisschen, wenn sie bereit sind, da irgendwie dazuzukommen. Und dann kam das ja mit dem Tuch und den ekelhaften Tieren drin, und Gott hat ihn aufgefordert und hat ihn verändert. Und jetzt kapiert er, jetzt sieht er diese Gruppe von Leuten, und vielleicht waren das so viele wie wir heute. Ja? Cornelius hatte sicher kein ganz kleines Haus, denn er war ja ein Offizier in der römischen Garnison dort in Caesarea am Meer. Also der hatte nicht nur irgendeine Hütte, sondern der hatte etwas Platz, und er hat da eine ganze Menge Leute versammelt. Und die sieht Petrus vor sich, und er sieht ihren Hunger. Die haben ja gerade gesagt, sag uns, was Gott dir mitgegeben hat. Die wollen Gottes Wort hören. Die sind begierig danach. Und er legt los und sagt das hier: ja, ich bin gerade dabei, neu zu denken. Gott hat da Petrus verändert. Und ja, und er formuliert schon praktisch die Einladung, ja, nicht mehr dieses Abweisende, sondern er hat ja vorher schon gesagt, eigentlich hätte ich gar nicht hierher kommen dürfen als Israelit, als Jude, als Mann aus Galiläa. Eigentlich hätte ich das Haus eines Heiden nicht betreten dürfen. Das ist das Gesetz, was wir kennen. Aber Gott hat mich anders gelehrt. Gott hat gesagt, geh hin, da wirst du gebraucht. Ja, ich sage nicht zu den Leuten unrein, wo ich dich hinsende. Wo ich sage, das sind meine Leute. Das sind Leute, niemand sollst du als unrein bezeichnen. Das ist ein spannender Gedanke, den Petrus da neu denken muss. Und jetzt die Botschaft. Ihr wisst ja, was Gott bereits den Israeliten verkündigen ließ. Es ist die Botschaft vom Frieden, durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. ganz kurz zusammengefasst. Und das Erste, was wir da erfahren, ja, sie wissen eine Menge. Das sind keine unwissenden Leute. Wir auch nicht. Heute Morgen. Und die damals auch nicht. Ja, sonst hätte Petrus anders anfangen müssen. Ihr wisst, sagt er. Ja, also die wissen anscheinend etliches aus dem Alten Testament. Ja. Sie wissen von der Botschaft, dass Gott Frieden mit den Menschen will. Das ist in keiner Religion in dem Maß vorhanden wie in der Jesus-Nachfolge. Und damals im Römischen Reich, wenn man ein bisschen hinausschaut in die griechische Götterwelt, Frieden, ja, Kampf und Krieg und da wird mit Blitzen umhergeschleudert und was weiß ich alles. Ja. Aber da, und hier steht von der Botschaft vom Frieden durch einen Menschen. Durch einen Menschen. Durch den Gottessohn Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was im ganzen jüdischen Land sich zugetragen hat. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Also er macht hier einen ganz kurzen Überblick über das Leben von Jesus, ja, wo es öffentlich wurde. Er erwähnt nicht die Weihnachtsgeschichte, die wir bald mit viel Hingabe hier genießen werden, sondern er erwähnt das, was damals öffentlich war. Weihnachten war sehr verborgen. Aber die Taufe von Johannes am Jordan, wo die Stimme aus dem Himmel kam und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, das war öffentlich. Und davon hatten die in Caesarea gehört. Die wussten schon, Jesus, ja, der aus Nazareth, nächsten Vers, der ist von Gott beglaubigt worden. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Wieder, kurz Zusammenfassung vom ganzen Leben. Ja, Jesus wanderte umher. Wenn wir die Evangelien durchlesen, ja, er war in Kana, hat Wasser zu Wein gemacht. Er ist umhergezogen an den See, mal auf dieser Seite, mal auf jener Seite. Er ist nach Judäa gezogen, zum Fest in Jerusalem. Er ist wieder hinaufgewandert. Ja. Und überall, und manchmal kam er in Samarien vorbei, manchmal kam er auf der Ostseite vom Jordan, und überall hat er Menschen befreit. Von körperlichen Leiden, ganz viele aber auch von Dämonen. Von dem Einfluss Satans, den er letztlich ja insgesamt gebrochen hat. Interessant, dass Petrus das hier betont, weil es ja nur die beiden Reiche gibt, letztlich. Das Reich Gottes und das Reich der Finsternis, das Reich Satans. Und Jesus ist gekommen, um das Reich des Teufels und seine Werke zu zerstören. Denn Gott war mit ihm. Also, kurze Rückbesinnung, die Leute wussten, sie waren nicht unwissend, was wussten die Leute? Sie wussten, was Gott den Israeliten verkündigen ließ. Sie wussten vom Alten Testament. Ob sie die ganzen Abschriften hatten, weiß ich nicht. Aber ja, wir haben ja gelesen im ersten Teil, letzte Woche, der Cornelius war ein frommer Mann, ein gottesfürchtiger Mann, einer, der sich für Gott interessierte. Aber er hat natürlich ein Riesenproblem. Wenn er nach Jerusalem zog, um Gott anzubeten, dann gab es einen Vorhof der Heiden und dann gab es eine Tür, die war bewacht, oder ein Tor, das war bewacht. Näher kam er nie hinein. Ja, da gab es den Vorhof der Frauen, den Vorhof der Männer und dann gab es das Heiligtum, den eigentlichen Tempel und geschweige denn vom Allerheiligsten ein direkter Zugang zu Gott. Gar nicht dran zu denken. Ja, allein wenn man den Aufbau des Tempels sieht, sieht man, wie weit draußen er war und wie weit draußen er sich auch wahrscheinlich gefühlt hat. Und das wusste er. Und von dem, was wir hier lesen, ja, Botschaft vom Frieden mit Gott durch Jesus Christus, da merken wir, er wusste nicht nur das Alte Testament, er wusste auch irgendetwas oder einiges von der Botschaften, die Jesus gebracht hat. Ja, Jesus kam ja und hat zum Beispiel gesagt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Ich nehme an, das hat er gehört. und hat sich überlegt, was ist das mit dem Reich Gottes? Es ist nicht von dieser Welt. Okay. Ja, und er hat mehr wissen wollen und deshalb hat er ja gebetet und deshalb hat Gott den Petrus hingeschickt. Und was sie auch wussten, ja, dieser Jesus Christus, dieser Mensch, ist Herr über alle Menschen. Das heißt, da ist schon eine Menge Wissen. Wer weiß das heute in unserer Gesellschaft? Wer weiß, dass Jesus Christus, der Mann aus Nazareth, Herr, also Regent, über alle Menschen ist? Also, wir könnten eine Umfrage machen die nächsten Wochen in Bruck, in Kapfenberg, im Mürztal hinauf. Ich bin nicht sicher, ob wir auf 35% kommen. Ich schätze eher nein. Aber die in dem Raum, die wussten das. Petrus setzt das voraus. So verstehe ich den ersten Teil des Textes. Und sie wussten über das Leben von Jesus von Nazareth Bescheid. Denn, ich meine, der war Gesprächsstoff. Ja? Interessant, wenn man heute mit Menschen über Jesus redet, eines der Wunder, was immer noch gerne erwähnt wird, ist Wasser zu Wein. Ja? Also irgendwie so Freibier für alle, das kommt gut an. Also so ungefähr. Ja? Das geht heute noch. Ja? Und dann Speisung der 5000. Ja? Fischbrötchen gratis. Das ist doch, also, oder Semmel mit Fisch. Ja, oder, also das geht. Ja, so ganz irdisch. Und das ging damals auch. Das funktionierte auch bei 4000. Ja, die haben sich satt gegessen. Die haben nicht gesagt, oh danke, beim ersten Mal waren wir schon genug. Nee, ganz klar, ja, das funktioniert. Und das hat sich rumgesprochen. Das hatten die auch nicht alle Woche. Das gab es nur, als Jesus da die rund 3 Jahre gelebt hat. Und das ist auch bis nach Caesarea gekommen. Und die römischen Beamten hatten ja da auch ihre Herausforderungen mit diesen Unruhen, die, ja, wenn da 5000 nicht auf der Arbeit waren, sondern bei Jesus am See. Das ist da alles Unruhe. Ja. Versammlungsverbot und wer passt auf, dass da nichts passiert. Auf jeden Fall, die wussten von der Taufe des Johannes, sie wussten, dass Jesus den Heiligen Geist hatte und dass er Kraft hatte, eben solche Wunder zu tun, aber eben nicht nur diese, sag ich mal, Wunder für den Körper, sondern auch, dass ein Lahmer gehen konnte und dass ihm vorher die Sünden vergeben wurden. Spannende Sache. Ja, und ganz viele der Wunder, die haben sich rumgesprochen, die wussten davon. Und sie wussten, dass er Gutes tat, ja, an allen möglichen Menschen, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Und was wissen wir? Wir wissen noch viel mehr. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir mehr wissen als die. Aber das ist ja auch eine Frage an uns. Was wissen wir? Was wissen unsere Mitmenschen, mit denen wir reden? Petrus klopft hier zuerst ab, oder er hat vielleicht schon ein bisschen mit denen gesprochen, was sie wissen. Und jetzt geht's weiter. Wir sind Zeugen, also Petrus und die mit ihm waren und natürlich die anderen Apostel. Wir sind Zeugen von all dem, was im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Was er, Jesus, im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn an ein Holz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden war. Das ist schon spannend, dass Gott sich das so ausgedacht hat. Also als Jesus hat überall gewirkt, aber als Auferstandener nur noch mit seinen Leuten. Nicht mehr für alle. Kein öffentliches Fest in Jerusalem. Keine, ja, hier bin ich, Leute, schaut, ihr seid alle in mir zu. Gab es nicht. Es gab nur mit denen, die schon Glauben hatten. Weil auch weiter, ja, selig sind, sagt Jesus zu Thomas, die nicht sehen und doch glauben. Und Und deswegen denke ich, ist das so. Was sollten die Leute, also wir, die Leute damals, und was sollten wir wissen? Vers 39 bis 41. Erstens sollten sie wissen, es gibt von Gott berufene Augenzeugen. Petrus redet nicht von irgendwas, was er von irgendwem gehört hat, der ihn kennt, sondern Petrus erzählt das, wo er dabei war. Sie sollen wissen, Jesus wurde gekreuzigt. Wahrscheinlich wussten sie das schon, aber sie sollen das nochmal wissen. Und sie sollen wissen, er wurde von Gott auferweckt. Er ist nicht im Grab geblieben. Das ist wirklich so. Und das sollen wir auch wissen. Und unsere Mitmenschen sollen das wissen. Jesus ist gestorben und er ist auferweckt worden. Die Zeugen haben ihn gesehen. Ja, Petrus, die anderen Apostel, ein paar andere auch. Ja. Paulus schreibt später, mehr als 500 auf einmal. Das ist wohl die größte Offenbarung des Auferstandenen, also wo er sich gezeigt hat, 500 Menschen auf einmal. Also eine richtige Gruppe. Größer als wenn wir uns beim Steiermark-Gottesdienst treffen. Bis jetzt zumindest. Ja. Haben ihn gesehen und haben gemeinschaftlich miteinander, die haben nicht nur so von ferne geschaut, oh, der hat was gegessen, der hat was getrunken, sondern die waren miteinander, richtig beieinander und haben zusammen gegessen und getrunken. Das ist sicher wichtig, dass er das erwähnt, so gegen diese Geistvorstellung. Ja? Also Petrus und die anderen haben in ihrem Wunschtraum etwas gesehen, ja? Aber Jesus sagt ja selber, gebt mir etwas zu essen. Ja, da muss man schon dann näher kommen. Sie geben ihm zu essen und er isst. Und das fällt nicht einfach auf den Boden, sondern er ist das. Er ist real da. Sie sind also absolut zuverlässig, diese Zeugen. Das sollen die Leute wissen. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen. Also sie haben sich das nicht einfach ausgedacht, sondern Gott hat sie beauftragt. Und das wünschte ich mir, das würden so manche Menschen, die heute theologische Bücher schreiben, sich mal genau anschauen. Denn manche schreiben so, als wenn die sich das aus den Fingern gesaugt hätten. Der Wunsch nach einem Auferstandenen hat den halt produziert. Und hier ist genau andersrum. Gott hat ihnen gesagt, das, was ihr erlebt habt, müsst ihr weitersagen. Gott hat mit allem Nachdruck, hat uns den Auftrag gegeben, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte, und jetzt hätte ich mir eigentlich was für ein Wort gewünscht? Heiland hätte ich mir gewünscht. Retter ist. Aber hier steht erstmal, dass er der Richter ist. Über die Lebenden und über die Toten. Das war den Juden der damaligen Zeit, denke ich, recht vertraut. Es gibt einen Richter. Gott wird richten. Und jetzt verkündigen die Jesus-Nachfolger, Gott hat dieses Gericht seinem Sohn Jesus, den ihr gekreuzigt habt, übertragen. Und dann hat man ein Problem. Wenn man nämlich gerade vor ein paar Jahren, jetzt hier ist das wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, wenn man gerade den von Gott eingesetzten Richter eigenhändig ans Kreuz geschlagen hat, oder hat schlagen lassen, nicht eigenhändig, hat schlagen lassen, wenn man mitgebrüllt hat, kreuzige ihn, und jetzt hört man, das ist der, der auf dem Richterthron sitzt und alle richten wird, dann wird es höchste Zeit, dass man sich irgendwie mit dem gut stellt. Ja? Sonst hat man ein Problem. Und das haben die verstanden. Und Gott wollte, dass die das verstehen. Und in der Pfingstpredigt haben die das verstanden. Denn da sagen die Leute, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt ihnen, denkt um. Kehrt um. Erneuert, ja, denkt jetzt nicht mehr, dass Jesus ein Verführer ist, sondern dass er der Weg zu Gott ist. Denkt um. Und hier ist auch, Petrus stellt sich hin und sagt, Jesus, das ist der Richter, von Gott eingesetzt. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Finde ich echt eine spannende Kombi. Was ist das für ein Richter, der jedem vergibt, der an ihn glaubt? Solche Richter brauchen wir. Ja? Diese Kombination hier in diesen beiden Versen, Jesus wurde eingesetzt als Richter für alle Lebenden und Toten und alle, die auf ihn vertrauen, denen wird vergeben. Super Sache. Und ich denke mir, darauf haben die Leute dort gewartet. Denn sie konnten damals nicht in den Tempel, um zu opfern. Heiden, Vorhof der Heiden, Endstation. Nahe zu Gott, ein bisschen nah, aber nicht wirklich nah. Und hier macht Petrus keinen Unterschied mehr. Er sagt, alle Menschen, nicht nur die Heiden, alle. Und alle, die an ihn glauben, werden, ja, bekommen Vergebung der Sünden, werden gerettet. Was sollten die Leute, was sollen wir wissen? Es gibt von Gott Berufene und Beauftragte, ja, die waren wirklich dazu beauftragt, Augenzeugen zu sein, glaubwürdige Zeugen. Und Jesus ist der von Gott eingesetzte Weltenrichter. Das wird im weiteren Neuen Testament wird das auch ganz klar gezeigt. Gott hat den, der bezahlt hat, zum Richter eingesetzt. Der wird das schon gerecht machen. Und in Vers 43, schon in den biblischen Schriften steht, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, also sein Vertrauen auf ihn setzt, seine Sünden vergeben bekommt. Das muss man im Alten Testament ein bisschen suchen, aber es ist da. Der stellvertretende Opfertod von Jesus, ja, klassisch, Jesaja 53. Und auch heute haben wir etwas gehört aus Psalm 51, wo David schon wusste, ich brauche Vergebung. Und bei Gott gibt es sie. Und dann die Offenbarung oder das Neue im Neuen Testament, das ist Jesus. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, also er hat noch ein bisschen mehr erzählt über Jesus, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Das ist das, was wir uns wünschen. Das ist es, was ich mir für heute Morgen wünsche. Gottes Geist wirkt in dein und in mein Herz. Und das wurde hier bei denen damals sogar so richtig sichtbar. Und die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, ja, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Das gab es bis damals nicht. Für uns ist das klar. Ja. Für uns ist klar, auch Deutsche können gerettet werden. Das ist, ja, oder? Ich hoffe, dass das auch in Österreich allgemeiner Konsens ist. Ja, auch Deutsche können gerettet werden, auch Schweizer, Österreicher, Ungarn. Ja. Für die damals war das völlig neu. Und die waren hochgradig erstaunt. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen, anbeten, lobten. Was passiert den Leuten in Vers 44? Niemand hat da, das hat Petrus nicht gemacht, ja? Aber ich habe es ein bisschen größer geschrieben, damit es in Erinnerung bleibt. Gott gibt den Leuten seinen Heiligen Geist und macht sie so zu seinen Kindern. Ja, deshalb auch die Überschrift, Gott will immer neue Kinder. Und ich habe mich gefragt, es ist ja nicht alles eins zu eins aufgeschrieben. Wir wissen aus dem Rest vom Neuen Testament, Gott vergewaltigt niemand, dass er jetzt sagt, so, mein Freundchen, du wirst jetzt mein Kind, ob du das willst oder nicht. Ja. Sondern wir wissen hier aus dem Text, die ganze Gruppe war dort versammelt, weil sie Gottes Wort hören wollten, weil sie näher zu Gott wollten, weil sie mehr von Gott kennenlernen wollten. Und jetzt erhört Gott ihre Gebete. Und ich hoffe, dass auch wir Gott besser kennenlernen wollen. Wenn wir schon Gottes Kinder sind, dass das unser beständiger Wunsch bleibt. Und wenn wir noch nicht Gottes Kind sind, dann können wir diese Bitte an ihn richten. Wir haben vorher gesungen, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist ja nicht nur ein Liedtext, sondern das hat Jesus versprochen im Matthäusevangelium. Er selber hat das versprochen. Und genau das, was er dort versprochen hat, vielleicht hat der Cornelius diesen Text auch gehört und hat gedacht, okay, das stellen wir Gott jetzt auf die Probe. Wir werden hier beten und dann werden wir mal sehen, was passiert. Hypothetisch, ich weiß ja nicht, was er gebetet hat. Ich hätte es gern gewusst, weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er gesagt, Vater, oder vielleicht hat er nicht getraut, Vater zu sagen. Vielleicht hat er gedacht, du, der Heilige Israels, ich möchte dir näher kommen. Und dann passiert das hier. Ja. Erst sieht er den Engel, der Engel sagt ihm, was er tun soll. Petrus hat eine Vision, ja, all das wird zusammengewebt. Ja. Man merkt, Gott hat hier etwas vor. Gott möchte da einen frommen, einen gottinteressierten, aber noch nicht geretteten Menschen erretten. Er möchte neue Kinder. Gott gibt ihnen seinen Heiligen Geist und alle sind verwundert. Das hätte keiner gedacht. Wie kann das sein? Die haben gedacht, der Heilige Geist ist für Israeliten reserviert. Nur für uns, nur für die Guten. Und ich hoffe, das haben wir nicht in unserem Herzen, sondern wir gönnen, dass Gott, natürlich, wir wünschen uns, dass Gott in unserer Gemeinde wirkt, aber dass Gott in jeder Gemeinde wirkt. Mächtig und kräftig und dass viel los ist und viele Menschen zu seinen Kindern werden. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern? Jetzt, wo sie, genau wie wir, den Heiligen Geist empfangen haben. Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Interessant finde ich hier, kann nicht alles so detailliert erklären, aber ein Gedanke, ja, er ordnete an, Petrus hatte hier die Autorität und nahm sie in Anspruch, dass er sagt, Leute, jetzt ist es dran, euch zu taufen. Das haben wir an Pfingsten so gemacht und das hier ist wie das Pfingsten für die Heiden, für die Nichtjuden und das machen wir hier auch so. Ihr habt den Heiligen Geist, da gehört die Taufe dazu. Und das wäre, was passiert den Leuten? Ja, sie bekommen von Gott den Heiligen Geist und die Mitarbeiter Gottes taufen sie. Sie werden getauft. Und das wäre für uns eine Überlegung, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann bitte ihn, dass der Heilige Geist in dich hineinkommt. Dann kannst du auch eine Entscheidung treffen, ihm nachfolgen zu wollen. Das geht, das kann man als Mensch. Und er wird darauf, ja, man kann ihm sagen, ich möchte mit dir leben. Und mach du das, was dafür nötig ist. Die Neugeburt können wir nicht machen, die geistliche Geburt. Aber Entscheidungen, was wir wollen, ja, ob wir mit ihm leben wollen oder ohne, das können wir treffen. Und dann, wenn die Entscheidung schon getroffen ist, dann ist das Thema Taufe auch ein Thema. So wie hier. Ja, das muss man nicht erst, dafür muss man nicht 30 werden. Ich war spät, bei mir hat das etwas für meine Begriffe, von dem, wie ich Neue Testament lese, etwas zu lange gedauert, ja, durch verschiedene Umstände in unserem Heimatort damals. Ich habe mich ungefähr mit 13 bekehrt, vielleicht auch 14 und wurde mit 24 getauft. Ja, geht auch, besser wie noch später. Aber es hätte auch näher sein können. Eigentlich sollte auch näher sein, aber es gab damals eben Schwierigkeiten. Aber hier bei denen damals gab es da keine Hindernisse und die Taufe kam gleich nach der Bekehrung, nach dem Gläubigwerden, nicht davor. Klar. Was wünschst du dir? Das kannst du jetzt Gott sagen. Amen.